Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Es geht weiter mit dem Water Polo Expert Talk Podcast, aber wir haben ein, ja, wie soll ich sagen, übergreifendes Thema, was vielleicht nicht nur die Wasserball-Community in dem Sinne betrifft. Wir haben heute Besuch von Tarek. Hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es geht um das Thema Athleten Deutschland und welche Möglichkeiten ihr habt, welche Möglichkeiten vielleicht auch die Athletinnen und Athleten haben, mit euch in Kontakt zu treten. Und ja, ich freue mich auf dieses spannende Thema, freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, dass du dir die Zeit nimmst und ja, würde dich vielleicht am Anfang gerne bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer bist du, wo kommst du her und was können wir heute Spannendes besprechen?
Ja, hallo erstmal Andreas, erstmal lieben Dank für die Einladung in euren Podcast. Natürlich für uns als Athleten Deutschland, als kleiner Verein, der die Athletinnen und Athleten in Deutschland vertritt, eine coole Chance, hier auch mit einer spezialisierten Community zu sprechen. Kurz zu mir, mein Name ist Tarek Elias. Ich bin seit 3 Jahren bei Athleten Deutschland, Referent für Policy und Public Affairs. Im Grunde heißt das, dass ich die Anliegen und Probleme, Interessen der Athletinnen und Athleten in entsprechende Räume trage, wo Entscheidungen über ihre Karrieren getroffen werden. Das sind einerseits die politischen Räume, der Deutsche Bundestag, das Bundeskanzleramt, wo Sport mittlerweile angesiedelt ist, aber auch der Sportausschuss und der Austausch auf Länderebene, sowie im organisierten Sport, in Auseinandersetzung mit dem DOSB, mit den Verbänden, Landessportbünden und allen Einheiten auf den verschiedenen Ebenen des Spitzensportsystems. Und ganz konkret heißt es, dass ich zum Beispiel Positionspapiere verfasse, mich um die strategische Positionierung des Vereins kümmere, gemeinsam mit unserer Geschäftsführung. Bei uns landen viele Presseanfragen zu sportpolitischen Entwicklungen, Themen, Entwicklungen in den einzelnen Sportarten und zu guter Letzt so kleinere Dinge, die anfallen, sei es die Koordinierung von Projekten, sei es Wissenschaftskooperationen. Für uns ist es natürlich auch immer wichtig, am Zenit der Zeit zu bleiben oder beziehungsweise immer möglichst die neuesten Entwicklungen auch mitzubekommen.
Ja, und bei den ganzen Institutionen und Einrichtungen, die du jetzt da so aufgezählt hast, sind natürlich jetzt so einige Hochkaräter jetzt, sage ich mal, dabei. Ne? Also das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Institutionen und Abteilungen, mit denen ihr da sprecht oder wo ihr Connections oder Verbindungen zu habt und eure Themen auch platzieren könnt. Was würdest du sagen, gibt es da so eine gewisse Rangfolge oder so eine Einstufung, wo du sagst, okay, also da sind wir schon irgendwie ja, ein Stück weit stolz drauf, auf diesen Einfluss, den wir da haben, natürlich aber auch verbunden mit so einer gewissen Verantwortung, die damit auch einhergeht, dass man da sagen kann, okay, also da haben wir einen echten Hebel in der Hand für die Athletinnen und Athleten in Deutschland.
Ja, das ist eine tolle Frage. Also da muss man wirklich sagen, wir sind sehr stolz darauf, wie wir uns positionieren konnten über die letzten Jahre. Es gibt Athleten Deutschland, der jetzt seit knapp 9 Jahren, seit 2017, das ist jetzt noch nicht besonders lang, vor allem für einen bundesgeförderten Verein. Und wie du sagst, wir haben uns über die letzten Jahre, seit 2017, durch unsere Positionspapiere und durch unsere Positionierung zu politischen Themen auch immer irgendwie am Puls der Zeit uns sehr schnell als verantwortungsvoller Akteur darstellen können und auch immer konstruktiv Vorschläge eingebracht in die politischen und in die sportpolitischen Prozesse. Insbesondere natürlich auch, ja, würde ich sagen, sehr gute Arbeit gemacht haben in der Vertretung der Athletinnen und Athleten, das sich natürlich einerseits darin niederschlägt, dass natürlich viele Athletinnen und Athleten uns Mitglieder geworden sind über die letzten Jahre und wir, wie gesagt, auch durch unsere Outputs einfach zeigen konnten, dass wir hier mitwirken können und wollen und auch qualitativ hochwertige Beiträge leisten können. Und das ist einfach toll, weil wir mittlerweile vom Bundeskanzleramt, damals im Innenministerium, was für Sport zuständig war, einfach als Akteur auf Augenhöhe zumindest wahrgenommen werden und unsere Meinung sehr geschätzt wird. Und Das ist natürlich ein Hebel, den wir auch weiter ausbauen wollen, beziehungsweise daran liegt es, das ist uns wirklich auch ein Anliegen, hier weiter so aufzutreten und auch weiterhin so ernst genommen zu werden. Genau, und das ist natürlich in erster Linie gegenüber dem Kanzleramt, was natürlich den größten Hebel hat. Dann wiederum versuchen wir natürlich auch auf den verschiedenen Ebenen, in denen wir Wirkung erzielen können, auch die zu erzielen, also da auch Arbeit einzustecken.
Wenn du sagst, bundesgeförderter Verein oder vom Bund geförderter Verein, kommt natürlich auch immer wahrscheinlich aus der Sicht des aus der finanzierenden Institution heraus sozusagen von der Bundesregierung dann ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Ja? Also wird da auch euch gegenüber so eine gewisse Erwartungshaltung formuliert, adressiert? Gibt es die? Wird die abgeglichen? Wie ist das vielleicht am Anfang gelaufen und wie läuft das jetzt über die Zeit aktuell?
Super Frage. Also wir werden seit ungefähr 2018 gefördert. Hier muss man präzisieren, wir werden nicht direkt durch die Bundesregierung gefördert, sondern wir werden durch einen Beschluss des Bundestages, also des Parlaments, gefördert. Das heißt letztendlich, in dem Sinne haben wir keine Beziehung zur Regierung. Also wir haben da auch keine, wir sind auch strategisch unabhängig und eigenständig und fällen auch Entscheidungen und nehmen Positionen ein, die die Bundesregierung so vielleicht nicht vertreten würde, beziehungsweise die auch in Positionen auseinandergehen. Wir sind letztendlich dem Parlament gegenüber verpflichtet, das uns den Auftrag gegeben hat, die Athletinnen und Athleten aus eigener Souveränität hinaus zu vertreten. Das heißt, in diesem Sinne sind wir da nicht sind wir nicht immer auf Linie der Bundesregierung und gehen da auch an einigen Stellen auseinander.
Ja, also was ja auch völlig okay und auch gut ist an der Stelle, ne? Weil wenn man immer einer Meinung wäre, wäre jetzt vielleicht nicht umso, zielorientiert oder lösungsorientiert, ne? Weil wenn man immer einer Meinung ist, dann entsteht da wenig Reibung und wenig Drang nach vorne, ne?
Aber das ist auch die Hoffnung in der Förderung eines Vereins wie Athleten Deutschland, dass man natürlich auch die Athletinnen und Athleten befähigt, sich einzubringen, weil man sie halt als konstruktive Stimme, als wertvolle Stimme auch sieht, die in diesem Prozess oder diesen sportpolitischen Prozessen auch gehört werden muss. Und ich glaube, unsere Organisation, wir sind dabei und ich glaube, wir kriegen das auch aktuell ganz gut hin, diese Stimmen einfließen zu lassen.
Jetzt, wenn wir sagen, es ist ein Verein und du sagst, okay, es sind die letzten Monate und Jahre über wirklich viele, viele Mitglieder und Athletinnen und Athleten dazugekommen. Wie muss ich mir das technisch, praktisch vorstellen? Ne? Also trete ich an euch heran oder gibt es da irgendwie so ein Package, was ich dann als Athlet oder Athletin dann bekomme, wo dann Kontakte hergestellt werden? Muss ich mir das selber raussuchen? Kann da jeder Mitglied werden? Wie sieht das aus?
Ich fange mal an bei, wer kann denn Mitglied werden? Also Mitglied können uns alle Bundeskader-Athletinnen und Athleten werden, bis zu 3 Jahre aus ihrer Karriere raus sind. Das heißt, es gibt natürlich Athletinnen und Athleten, die mal für 1-2 Jahre vielleicht nicht es in den Kader schaffen. Denen möchten wir es natürlich immer noch möglich machen, Mitglieder zu sein, auch weil sie natürlich immer noch auf Leistungsniveau oftmals unterwegs sind und vielleicht wieder den Weg in den Kader zurückschaffen wollen. Das sei hier angeführt, also alle Kaderathletinnen können bei uns Mitglied werden. Dabei sei gesagt, dass wir seit vergangenem Jahr eine kleine Mitgliedergebühren oder Beiträge erheben. Das sind 3 Euro pro Monat. Es gibt auch eine Ermäßigung, das sind dann 1,50 zum Beispiel für StudentInnen, Hartz-IV-EmpfängerInnen oder sonstige Menschen mit vielleicht geringen Einkommen. Und Athletenvertreter und Vertreterinnen sind bei uns kostenlos Mitglieder, vor allem weil wir die halt als Multiplikatoren, fast als Betriebsräte in den einzelnen Sportarten sehen und für uns natürlich wie Botschafter sind in die einzelnen Verbände und in die einzelnen Teams. Und das ist natürlich ein ganz großer Mehrwert. Was dann die Rekrutierung angeht, muss man sagen, dass wir natürlich 2017 gestartet sind, als sehr klein. Wir wurden von 45 AthletenvertreterInnen selber gegründet, unter anderem Max Hartung, der auch die ersten Jahre da als Figur auch politisch sehr, sehr in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark aufgetreten ist. Und die ersten Jahre sind wir vor allem in der Covid-Zeit sehr stark gewachsen. Und damals, wie in Covid üblich war, konnte man natürlich sehr viel digital machen. Und man wusste natürlich, alle Athletinnen und Athleten sind aktuell zu Hause, die sind viel an den Geräten. Und da haben wir sehr schnell sehr viele Mitglieder gewinnen können. Das war ein toller Vorstoß und das hat uns auch sehr viel eingebracht. Seit Covid, muss man sagen, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich auch eine gewisse Anzahl an Mitgliedern erreicht haben, wo man dann auch immer gucken muss, weil ich meine, der Turnover ist sehr hoch. Es kommen jedes Jahr neue junge Athletinnen und Athleten in die Kader. Ältere Athletinnen beenden ihre Karrieren oder schaffen es nicht mehr, die Leistungen zu erbringen. Also es gibt auch einen großen Turnover. Das heißt, wir müssen immer wieder rekrutieren und vor allem bei den Jungen ansetzen. Da, wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, wird auch mal klar oder wird sehr schnell auch deutlich, dass natürlich sehr junge Mitglieder oftmals noch nicht ganz so gut erreichbar sind für die Themen, für die wir einstehen. Oftmals, weil sie in ihren Karrieren noch nicht ganz so fortgeschritten sind, dass sie möglicherweise sich schon mit schwerwiegenderen Konflikten rund um Nominierungen, rund um rechtliche Fragen auseinandersetzen müssen. Also da sehen wir auch bei uns so ein bisschen, na klar, ich sage nicht Nachholbedarf, aber auf jeden Fall auch einen Fokus auf die jungen Athletinnen und Athleten und die schon früh auch sportpolitisch abzuholen und zu schulen. Genau, und abgesehen davon haben wir jetzt auch seit vergangenem Jahr eine Kollegin, die sich auch dezidiert um das Community-Management kümmert, also dass wir wirklich auch so eine Community schaffen. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der noch stärker werden muss, dass die Athletinnen und Athleten in Deutschland als eine gemeinsame Community sehen und auch stark und mit einer Stimme für Themen einstehen. Und da versuchen wir jetzt auch mehr zu den Stützpunkten zu fahren, zu Trainingsgruppen, also auch zu den Athletinnen und Athleten vor Ort kommen, sie dort abholen, wo sie sind. Genau, abgesehen davon versuchen wir natürlich immer über existierende Mitglieder, weitere Athletinnen und Athleten zu kontaktieren und in Gespräche zu gehen. Uns ist immer nur wichtig, halt auch den Mehrwert klar zu erklären, den auch eine Mitgliedschaft bei uns bedeutet.
Also ich glaube, Mehrwert ist dann halt wirklich unterm Strich wahrscheinlich am Ende des Tages so das Argument, was dann am meisten zieht, ne? Egal ob jetzt jung oder alt. Und wenn du sagst, 3 Euro im Monat, also das halte ich jetzt für ziemlich moderat.
Also wir haben immer gesagt, es darf nicht mehr sein als eine Tasse Kaffee im Monat.
Okay.
Und das war so
jetzt
ein bisschen
unser. Stellt sich die Frage, was für ein Kaffee, ne? Also heutzutage.
Der Cappuccino in Berlin ist schon teurer geworden.
Genau, ja, also nicht nur in Berlin, das muss man dazu sagen. Ne? Aber ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn ich das so höre oder mir so vorstelle, was man dann eben als Gegenpart für 3 Euro dann zurückkriegt, ist das natürlich schon eine sehr gute Betreuung, nenne ich es jetzt mal. Ne? Nichts anderes ist es ja, ne? Und eine Unterstützung, eine proaktive, egal in welchem Alter. Aber würdest du sagen, es gibt große Unterschiede zu Athletinnen und Athleten, die so ein bisschen am Anfang der Karriere stehen und denen, die jetzt, ich sag mal, so ein bisschen am Zenit oder über den Zenit hinweg sind?
Generell gibt es große, große Diversität in unserer Mitgliedschaft, muss man erstmal konstatieren. Wir haben natürlich Fußballerinnen im Frauenfußball, die teilweise auch schon mittlerweile bessere Gehälter erhalten. Dann wiederum haben wir natürlich Athletinnen und Athleten, die sich noch in der Schule befinden, die im Bundeskader im Turnen sind mit ihren 14 Jahren. Also muss man erstmal konstatieren, wir haben hier ein ganz, ganz großes Spektrum an Athletinnen und Athleten. Und ganz natürlich sind natürlich auch die Problemlagen und die Anliegen sehr unterschiedlich. Ja, also bei den jungen Athletinnen und Athleten fällt uns oftmals auf, dass diese Herausforderungen oftmals gar nicht über die jungen Athletinnen in erster Linie kommen, sondern oftmals über ihre Eltern oder über ihr Umfeld. Also dass oftmals die Athletinnen selber noch gar nicht in der Lage sind, aber vielleicht noch gar nicht so die Sensibilität dafür haben, Probleme, Herausforderungen anzusprechen einerseits und dann aber auch zu melden in einem Verein wie Athleten Deutschland. Bei älteren Athletinnen und Athleten, die schon bewährt sind, die schon jahrelang durch ihre Karriere laufen, erleben wir natürlich auch einerseits eine viel höhere Selbstständigkeit. Das ist natürlich auch gegeben durch die Strukturen einer Leistungssportkarriere. Ich glaube, jeder, der im Leistungssport war, von den Hörern weiß natürlich, dass es eine große, große Eigenorganisation und Selbstständigkeit erfordert. Und das sehen wir natürlich auch bei den älteren Athletinnen und Athleten. Die sind schon sehr viel mündiger und auch sehr viel klarer in dem, was sie erwarten und was sie vom Verband wollen. Und das ist auch immer, also diese Athletinnen und Athleten, die schon an ihrem Zenit sind, sind dann auch die Athletinnen und Athleten, die sich oftmals dann auch etwas stärker einbringen oder noch klarer sind gegenüber ihrem Verband. Oder wenn es zu Komplikationen oder Herausforderungen kommt.
Ja, die haben, wie du sagst, ja auch schon viel, viel mehr Erfahrung, ne? Schlicht und ergreifend wegen des Alters dann in den meisten Fällen. Aber jetzt sind wir ja bei Jung und Alt. Was natürlich auch spannend ist, sich vielleicht anzuschauen, ich meine, vielleicht gibt es da auch gar keine Unterschiede, zwischen so großen, du sagtest jetzt gerade schon Frauenfußball in der Bundesliga, dann so eine kleine Nachwuchsathletin irgendwo beim Kunstturnen oder beim Turnen. Wenn man sich jetzt mal so die Sportlandschaft anguckt, haben wir ja doch so ein paar, ich sag mal, besser besuchte Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball und so weiter. Und dann eben diese kleine Sportart wie Wasserball beispielsweise oder eben auch die Turner und Turnerinnen oder Judo oder will da jetzt auch gar keine Wertung reinbringen. Aber es gibt halt populäre und weniger populäre Sportarten. Gibt es da Unterschiede bei den Anforderungen, bei den Problemen oder auch bei der Betreuung eurerseits zu den Athletinnen und Athleten?
Durchaus. Also man kann natürlich sagen, dass bei den Athletinnen und Athleten, die schon höhere Einkommen generieren, sei es jetzt zum Beispiel im Fußball, bei den Fußballerinnen. Wir haben jetzt keine Mitglieder aus dem Männerfußball bei uns, lediglich aus dem Frauenfußball. Wir haben aber auch Mitglieder zum Beispiel aus der deutschen Basketballnationalmannschaft, die ja auch teilweise in Profiligen im Ausland spielen und viel Geld verdienen. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und dann aber auch Unterschiede in den Problemen, die daraus entstehen. Also um es ganz konkret zu machen, wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr die Basketball-Nationalmannschaften der Männer und der Frauen unterstützt bei der Aushandlung ihrer neuen Athletenvereinbarung mit dem DBB. Die Athletenvereinbarung ist letztendlich eine Art Vertrag zwischen Athletinnen einerseits und Verband auf der anderen, wo letztendlich alle Rechten und Pflichten geklärt werden. Wie funktioniert Reiseplanung, wie werden die Prämien ausgeschüttet etc. Und dabei haben wir die Mannschaften unterstützt, erstmals gleiche Bedingungen für Männer und Frauen herzustellen. Und gleichzeitig war es den beiden Mannschaften ein großes Anliegen, Themen wie Reiseplanung, Informationen und Auskunft über Sponsoring-Aktivitäten und etc. zu erhalten. Also es ging weniger um Themen wie, wie funktioniert meine Krankenversicherung, wie viel Geld nehme ich ein, wie hoch sind die Prämien, sondern wie gut ist das Ganze organisiert? Ist das auf einem hochprofessionellen Niveau, wie ich es auch zum Beispiel aus meinem Verein in der NBA kenne, wie ich es gewohnt bin, was ich auch erwarte, weil ich diesen Sport auf höchster Ebene international ausübe. In den kleineren Sportarten wiederum, das ist viel, viel, viel grundlegender. Da geht es wirklich um Fragen erstmal der ganz grundsätzlichen Sichtbarkeit, der Fragen der Finanzierung. Wie kriege ich überhaupt meine Leistungssportkarriere finanziert? Also das ist ja in den meisten Sportarten, wie im Wasserball, bin ich ja kein herkömmlicher Arbeitnehmer, weiß, dass ich bei meinem Verein einen hochdotierten Vertrag erhalte, sondern ich bin parallel im Studium, ich bin parallel, vielleicht gehe ich noch zur Schule, ich übe einen Teilzeitjob irgendwo aus. Und das heißt, die Probleme sind sehr viel grundlegender. Da heißt es oftmals wirklich, ich bin aus der Förderung gefallen am Ende des Jahres. Das heißt, ich weiß ab Januar nicht, wie ich meine Miete zahlen soll oder wie ich meinen Lebensunterhalt finanzieren soll. Da geht es um Dinge wie, ich kriege keine Krankenversicherung abgeschlossen, weil ich habe eine Vorerkrankung und ich kriege nichts unter Monatsbeitrag von 900 Euro. Wie soll ich das stemmen, wenn meine Förderung nur bei 700 liegt? Also das sind die Fragen, die dann in den kleineren Sportarten anfallen. Und das sind jetzt die individuellen Fragen. Und dann kann man natürlich auch auf die Sportarten schauen. Und das sind die Themen Sichtbarkeit, medial, aber natürlich auch Wettbewerbe. Werden Wettbewerbe in Deutschland ausgetragen? Wie steht es um die Sichtbarkeit dessen? Und ich glaube, da ist einfach viel Luft nach oben, weil es wenige Sportarten gibt, die aktuell sehr viel unsere Aufmerksamkeit aufnehmen. oder ein. Und wir stellen ja immer die Frage, tatsächlich im Deutschen, was auch ein bisschen eine philosophische, intellektuelle Frage ist, würde ich behaupten. Wir fragen immer, was ist uns das Ganze wert? Also ich meine, wir müssen ja sagen, wir geben ungefähr 300 bis 700 Millionen, je nach Haus, je nach Töpfen, die man sich jetzt anschaut im Bundeshaushalt, aus für den Spitzensport. Und die Frage ist, mit welchem Ziel machen wir das eigentlich letztendlich? Machen wir das für die reine Medaillenlogik und damit wir uns alle vier Jahre im Sommer auf die Schulter klopfen können und sagen können, Deutschland ist Top 5 im Medaillenspiegel und die restlichen vier Jahre ist es uns relativ egal, unter welchen Konditionen die Athletinnen und Athleten sich vorbereiten, diese Leistungen am Ende für uns zu vollbringen. Und da müssen wir sehr, sehr klar diese Frage stellen. Aus unserer Sicht ist Leistung immer im Vordergrund. Gleichzeitig muss es aber auch klar sein, dass wenn wir unsere jungen Menschen ins Ausland schicken und zu repräsentieren, dass wir ihnen auch so ein gewisses Mindestmaß an Schutz geben müssen, an Absicherung. Und aber auch, dass wir uns als Gesellschaft sehr klar machen möchten oder müssen, was wollen wir von dem Ganzen? Also was bringt uns im Sport neben den Medaillen? Und ich glaube, es bringt uns sehr viel. Also wenn wir uns anschauen, die Vorbilder, die dabei hervorkommen, die tollen Geschichten, die Inspiration. Ich glaube, kaum ein Zuhörer hat seinen Sport angefangen ohne ein großes Vorbild oder eine große Affinität für die Sportart zu haben aus diesem Grund.
Ja, und das ist so ein Rattenschwanz irgendwie, ne? Also du sagst Vorbilder und mediale Aufmerksamkeit oder öffentlichkeitswirksame Präsenz, sagen wir es jetzt mal so. Und es fängt auch keiner an mit Wasserball, wenn es halt medial öffentlich nicht stattfindet. Ne? Fußball ist halt omnipräsent. Irgendwie spielt gefühlt jeder Fußball. Es ist halt schwierig, ne? Ohne diese öffentliche Aufmerksamkeit wirklich Kinder und Jugendliche davon zu überzeugen, geschweige denn erstmal zu erzählen, was das ist, ne? Um jetzt mal auf dieses Thema Wasserball zu kommen. Ne? Also das muss man ja bei ganz banalen Dingen anfangen oder ansetzen, geschweige denn, dass jemand weiß, dass es diesen Sport in Deutschland gibt. Ne? Also wenn man jetzt Ältere sich mit unterhält oder trifft oder die Eltern vielleicht, dann sagen die irgendwann, naja, da gab es doch mal so einen Hagenstamm, und aber auch schon 40 Jahre her. Ne? Und also da hängt die Erinnerung. Zeigt aber auch die Erinnerung, da gab es halt noch in den dritten Programmen Wasserball. Ne? Also auch das wissen dann nur noch die Älteren. Ne? Und heutzutage ist das zwar einfacher geworden mit Internet und Social Media und Streams und was es alles gibt. Gott sei Dank gibt es das mittlerweile. Aber eben auch nicht immer. Ne? Und das ist so. Ja, die Herausforderung des Wasserballs aktuell. Hm? Ja, also ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kommen.
Genau, das ist interessant, weil das ist ja nicht nur sportartspezifisch, also nicht nur im Wasserball. Wir sehen das ja auch also in zum Beispiel nicht-olympischen, in paralympischen, in deaflympischen Sportarten, also der Sport für Menschen mit Behinderung, Menschen für taubstumme Menschen etc. Da gibt es ja viele verschiedene Wettbewerbsformate, die aktuell noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. Das ist natürlich auch historisch bedingt zum Teil. Natürlich tragen die Olympischen Spiele oder noch ein gewisses Prestige, was andere Wettbewerbe nicht gleichermaßen tun. Aber ja, das ist auch noch sehr sportartspezifisch. Was Positives, was du hervorhebst, sind natürlich diese sehr schönen sportartspezifischen Communities, die entstehen. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung.
Ja, und vor allen Dingen kann man ja auch vielleicht das eine oder andere voneinander lernen. Ne? Also von daher versucht sich ja auch immer so ein bisschen was abzuschauen, im positivsten Sinne. Ob das dann immer auch für die andere Sportart klappt, ist nicht immer der Fall. Ne? Aber was ich ganz spannend finde, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, was mir schon seit Jahren so ein bisschen, wie soll ich sagen, widerstrebt, ist dieses, ja, nur starren auf dem Medaillenspiegel irgendwie alle vier Jahre bei irgendwelchen Olympischen Spielen, egal ob Sommer oder Winter. Und dass man sich dann hinterher immer beschwert nach dem Motto, oh, jetzt sind wir schon wieder am Platz weiter runter. Oder wobei aus der persönlichen Empfindung von den letzten Olympischen Spielen, gerade was die Winterolympischen Spiele angeht, war die Diskussion und der Aufschrei sehr groß. Wo ich mich dann immer frage, okay, will ich erst den Erfolg und fördere dann oder fördere ich dann am Anfang und habe dann irgendwann den Erfolg? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde halt erst fördern und dann vielleicht irgendwann so ein bisschen ein Stück weit die Lorbeeren ernten, anstatt erst dann zu fördern, wenn einer schon Olympiasieger oder Weltmeister ist. Also das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Ich weiß nicht, ob ich da korrekt informiert und gepolt bin, aber ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie es dann tatsächlich ist.
Ja, das ist eine super Frage. Ich hatte ja auch vorhin kurz die Medaillenlogik angeführt und wir sehen das auch etwas differenzierter. Ich würde vorab immer sagen, Leistung steht im Vordergrund, all unsere Mitglieder. Ich glaube, ich habe noch nie einen Athleten bei uns getroffen, der nicht die Leistung, die volle Leistung in den Vordergrund stellen würde. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Missverständnis, mit dem ich gerne aufräumen würde. Also weil wir das auch schon öfter hören und uns das begegnet. Ich glaube auch, weil wir so ein bisschen zum Teil die softeren Themen in Anführungszeichen belegen, zum Beispiel Menschenrechte, wie Absicherung, wie der Schutz vor Gewalt und Missbrauch, die ja oftmals nicht unbedingt als Leistungsfaktoren gesehen werden. Wiederum, glaube ich, gibt es kaum einen Athleten, der sich unwohl fühlt und sehr gute Leistungen vollbringen kann. Also wir sehen das schon als Leistungsfaktoren, diese Themen. Was jetzt die konkrete Förderung oder die Ausgestaltung der Förderlogik angeht, sprichst du natürlich durchaus den richtigen Punkt an, dass im aktuellen System, dadurch, dass es potenzialorientiert gefördert wird, es gibt ja das POTAS-System, das Potenzialanalyse-System, für diejenigen, die es nicht kennen, letztendlich gibt es eine Kommission, eine POTAS-Kommission heißt die, die sich anschaut, inwieweit eine Sportart in Deutschland oder beziehungsweise eine Sportart international aufgestellt ist und wie Deutschland im Vergleich dazu steht. Und dabei wird sich angeschaut, wie waren die vergangenen Erfolge, wie ist die internationale Leistungsdichte und wie viel Potenzial haben auch die Athletinnen und Athleten, die wir im Nachwuchs oder im Verband haben. Und basierend darauf, sprichst du natürlich richtig an, ergibt sich natürlich so eine Art wiederkehrendes Muster oder so eine Art Loop. Also das sind natürlich die Sportarten, die sehr viel Förderung erhalten und dadurch auch vielleicht bessere Leistungen vollbringen können, wieder dadurch höher gerankt werden und dadurch wieder mehr Förderung erhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gegenbeispiele. Man muss zum Beispiel sagen, Basketball war natürlich jetzt in den Potenzialanalysen nie so hoch angesiedelt, aber ist dann Europa und Weltmeister geworden. Das hat auch so niemand kommen sehen. Also es gibt schon ein Argument dafür, auch zu sagen, wir fördern breiter. Das ist aber letztendlich eine politische Entscheidung. Und da sind wir, ich glaube, da haben wir jetzt weniger eine sehr starke Meinung zu, als dass wir einen sehr differenzierten Diskurs und eine Debatte dazu fordern, die nicht einfach nur sagt, oh, wir fördern jetzt nur Bob und Schlitten, weil die ganz viele Medaillen bringen, aber so viele Menschen machen gar nicht Bob- und Schlittensport im allgemeinen Leben, in der Breite. Und das sind so diese Fragen, die wir stellen sollten. Und ich glaube, da muss man einfach ein gutes Mittelmaß oder ein gutes Gleichgewicht finden aus, ja klar, dieser Medaillenlogik, der ja auch immer noch dieses internationale Sportsystem unterliegt. Ich glaube, dem können wir jetzt so nicht entflüchten. Aber gleichzeitig können wir doch schon sagen, ja, wir möchten aber auch hier was für uns schaffen, einen Mehrwert, der über diese Medaillen hinweg geht. Und es gibt auch ein Argument dafür zu sagen, wir möchten eine sehr breite Sportlandschaft in Deutschland und wir möchten nicht vielleicht wie in Großbritannien, in den Niederlanden uns auf 10 Sportarten beschränken. Und ja, dann gewinnen wir immer im Eisschnelllauf, aber wir haben irgendwie in anderen Sportarten so wenig zu bieten. Und ich glaube, das ist was sehr positiv über Deutschland hervorzuheben, in Deutschland hervorzuheben ist, unsere breite Vereinslandschaft und dass man eigentlich fast jede Sportart bei uns fast auf Leistungsniveau auch ausüben kann. Aber das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, auch vor dem Hintergrund finanzpolitischer Entwicklungen, Haushalte. Es ist nicht mehr so viel Geld für alles da und diese Dinge kosten natürlich auch Geld.
Naja, klar. Also Geld spielt immer eine wichtige Rolle, um ehrlich zu sein. Aber am Ende muss den Spaß ja, ich sag mal, jemand finanzieren, bezahlen oder jemand muss sagen, das ist, wie du sagst, das ist es uns wert. Um vielleicht an einer anderen Stelle dann des Kuchens so ein Stück weit was abzuknapsen, ne? Weil Mehreinnahmen sind jetzt nicht die Regel, sagen wir es mal so, dass man mehr Geld zur Verfügung hat. Aber ich glaube, das, was du gerade ja auch sagtest, also das klingt für mich so ein bisschen, also wenn man das Ganze runterbricht, so ganz am Anfang von einer Sportlerin oder Sportlerkarriere, wenn ich jetzt mit einer Sportart anfange, Also da setzt ja eigentlich schon dann die Förderung an. Also nicht jetzt rein Richtung Athletinnen und Athleten, sondern eben auch schon in Infrastruktur vielleicht, dass es den Verein überhaupt gibt, dass es beim Wasserball beispielsweise gar nicht mehr so viel Schwimmbäder gibt wie vor 30 Jahren. Ne? Also das Vereinsleben an sich, es werden Schulstunden, Schwimmstunden, Sportstunden in den Schulen reduziert. Alles wird weniger und es wird einem, wenn ich jetzt mal wieder Richtung Wasserball gucke, nicht unbedingt einfacher gemacht. Das Ganze, wie soll ich sagen, nachhaltig zu betreiben, ja, und auch Leute davon zu begeistern. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt neben den Athletinnen und Athleten, um die es natürlich geht, und Kinder und Jugendliche, aber auch diese Rahmenbedingungen, ne, zu schaffen und zu ermöglichen oder vielleicht zu erhalten, wenn es ganz schlimm läuft. Ne? Also ich mir überlege, was es hier früher für Schwimmbäder gegeben hat und für Wasserballvereine oder Sportvereine. Das ist schon deutlich dünner geworden. Ne? Also
genau, insbesondere natürlich im Breitensport, wenn wir jetzt uns die Debatten rund um Sportstättensanierung anschauen, da ist sehr viel Nachholbedarf und das hat natürlich auch Implikationen für den Leistungssport. Wenn wir uns auch anschauen, jetzt im Zuge der Olympiabewerbungen, hat sich ja auch wieder gezeigt, dass doch in vielen Städten auch noch großer Sanierungsbedarf, auch was die Leistungssport-Venues angeht. Also große Zustimmung. Also das ist definitiv multifaktoriell und Rahmenbedingungen sind natürlich extrem ausschlaggebend. Und zu Rahmenbedingungen gehört natürlich einerseits diese harten Dinge dazu, Infrastruktur, wie gut sind die Trainingszentren ausgestaltet, aber dann auch, wie gut ist das Personal an diesen Zentren, wie gut ist das Angebot. Zum Beispiel uns fehlt oftmals an den Stützpunkten noch ein sehr ausgefächertes Mental Health Angebot. Das sind Themen, die zunehmend Athletinnen und Athleten beschäftigen, auch vor dem steigenden Leistungsdruck. Also da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Da passiert auch sehr viel aktuell, muss man sagen. Aber ja, die Rahmenbedingungen sind extrem wichtig, in denen Athletinnen und Athleten dann auch sich zurechtfinden müssen und im besten Fall die Rahmenbedingungen ja auch das Leben für die Athletinnen und Athleten irgendwo einfacher machen.
Ja, und die Zusammenarbeit mit den Stützpunkten, da gibt es ja Landesstützpunkte, Bundesstützpunkte, olympische Stützpunkte und so weiter und so fort, das ist ja auch da sehr, sehr vielfältig. Wie sieht da so, also man hast es jetzt an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, so die konkrete Zusammenarbeit aus, also stößt das, also ich hoffe mal, dass es auf irgendwelche Gegenliebe stößt, wenn ihr kommt und sagt, okay, lass uns hier mal irgendwie zusammen mal reden oder irgendwas machen oder was können wir denn zusammen machen, wie können wir euch unterstützen? Wie sieht da so die konkrete Zusammenarbeit aus zwischen den verschiedenen Stützpunkten oder Institutionen vor Ort und euch dann?
Ja, das Schöne ist mit den Stützpunkten eigentlich, dass uns ja eigentlich das Anliegen ein, die Athletinnen und Athleten bestmöglich zu unterstützen. Also, weil niemand ist so nah an den Athletinnen wie oftmals die Angestellten, die Mitarbeitenden an den Olympiastützpunkten, an den Bundesstützpunkten, an den Landesleistungszentren etc. Also das sind wirklich, also wir sehen uns schon so ein bisschen als eine Unit oder ein Umfeld, was wirklich nah an den Athletinnen ist. Wir haben jetzt nicht in dem Sinne konkrete Projekte, wir stehen halt regelmäßig im Austausch, versuchen immer auch zu verstehen, wo drückt der Schuh bei den Stützpunkten, weil wir natürlich auch mittlerweile auch eine gewisse politisches Gewicht haben und uns natürlich wichtig ist, diese Anliegen der Stützpunkte, die letztendlich ja den Athletinnen und Athleten dienen, auch mitzunehmen und auch mitzutragen. Das heißt, wir stehen hier im Austausch, versuchen zu verstehen, was funktioniert nicht. Man muss hier auch wieder sagen, es gibt natürlich große Unterschiede auch zwischen den Stützpunkten, auch aufgrund von Landespolitik, was die Finanzierung der Stützpunkte angeht, weil es gibt natürlich oftmals Bundesländer, Ministerpräsidenten, denen sehr daran liegt, auch einen tollen Stützpunkt aufzubauen, an den viele Athletinnen und Athleten kommen können und der auch ein hochwertiges Angebot liefern kann. Das heißt also, die sind für uns sehr wichtig. Ich überlege gerade ansonsten, wie gesagt, stehen wir auch mit den Laufbahnberatern an den Olympiastützpunkten sehr, sehr eng im Austausch, weil das auch wiederum die Menschen sind, die Athletinnen auch über ihre sportliche Karriere hinaus beraten. Und das sind dann auch wichtige Themen wie duale Karriere, wie sieht es aus nach dem Spitzensport, Aber die Stützpunkte, wie du sagst, das sind natürlich extrem wichtige Akteure, sind aber auch natürlich, wir haben eine sehr, sehr breite Landschaft an Stützpunkten, Olympia, Bundes, Landes. Also das ist natürlich auch eine große Fülle, wo es natürlich auch mal wieder Diskussionen rund um Effizienz, Zusammenlegung und so weiter gibt, die aber auf politischer Ebene führen.